Ihr hört den Podcast von Fokus Könitz.
Ja, die Kinder können jetzt ins Kinderprogramm mit der Eva. Oder die sich als Kinder fühlen, dürfen auch mitgehen. Aber vielleicht nicht gerade alle. Wenn sie wollen, natürlich, die Kinder. Danke vielmals für eure Zeit von der Einführung in die Anbetung. Wir werden nachher nochmal ein kleines Schmüsterli von Ihnen hören, denn zum Abschluss von dem Gottesdienst, von dieser Botschaft, die ich euch probiere zu bringen heute Morgen. Ich muss euch noch eine Geschichte erzählen wegen dem Weg. Ich habe einfach den Eindruck, dass ich das jetzt noch sollte. Ich war noch vor der Ferien zwei Tage zu Wien mit einem jungen Ehepaar. Ja, ich habe gedrückt. Aber vielleicht muss ich mich noch ein bisschen runter, weil es irgendwo hallt da irgendwo stark. Danke. Hast du die anderen Mikrofone alle offen oder alle gemutet? Danke. Jetzt ist es besser. Nein. Ist besser. Gang da her. Ich war in Wien. Im Norden von Wien gibt es zwei grosse Bezirke. Vom 21. Bezirk von Wien 180'000 glaube ich, Einwohner. Und dann nochmal der 22. Bezirk 150'000 oder umgekehrt. Und ein Mann hat mir gesagt, weißt du, wenn ich da in diesem Bezirk rauslaufe, dann ist die Wahrscheinlichkeit minim, dass ich einem Christ begegne. Dass er auf diesem Weg einen Christ treffe. Und ich denke, ja, das hat mich schon schockiert. Und darum habe ich mich mega gefreut auf den Gottesdienst, dass wir hier uns treffen als Menschen, die Gott suchen oder Gott glauben, an Jesus glauben. Das ist ein Vorrecht. Und wir sind, wenn die starten in einer Serie über den Epheserbrief. So 6-7 Predigten und Vertiefungsmaterial findet ihr auf der Webseite von uns. Und ihr könnt von Bibletunes Vertiefungen lesen oder Blätter. Und ich würde euch ganz fest das Herz legen, mal den Epheserbrief aufzuschlagen und dann drinnen zu lesen und zu lesen und zu lesen. Weil es ist ja nicht so einfach, dann gerade alles auf einmal zu verstehen, was der Paulus schreibt. Und wir gehen jetzt ein Stückchen weiter. Ich steige nie mit einer Feriengeschichte natürlich, hätten wir viele Geschichten erzählen, aber wir waren da im Prättigau. Und ins Prättigau kommt man, wenn man zu lang wart, ab der Autobahn geht. Und wenn man dort ab der Autobahn geht, dann kommt etwas ganz Grosses einem entgegen. Und zwar der Outlet-Store von Landquart. Also das ist ein kleines Dörfli im Dorf. Das sind Lutherhäusli, größere Häuser sogar, die aufgestellt worden sind mit Luther-Ausverkauf an Markenartikel. Und ein ganz grosser Parkplatz, links und rechts. Und wir sind am Sonntag dort angekommen, ist der Parkplatz übervoll gewesen. Und ich dachte, wow, was für eine Story, was für eine grosse Story in diesem Churer Rinntal. Was für ein Magnet, dass die Leute angezogen werden von Markenartikeln, die abgeschrieben sind. Und wir sind natürlich auch gegangen. Gell? Judith und ich sind sofort auch gegangen und noch Salomon-Schuhe kaufen, um wirklich, das macht ja glücklich, weil es billiger ist. So, und ich habe mir einfach gesagt, hey, die grosse Story. Und dann haben wir nachher gedacht, eigentlich ist das nicht die grosse Story. Sie verkauft sich einfach gross. Die grosse Story wäre eigentlich darüber nachzudenken, warum wir im Westen, ich inklusive, dort drin uns reinstürzen, in das Getümmel hinein, um irgendwo Bedeutung zu finden vielleicht, in dem, dass ich endlich jetzt Mammut-Wanderhase habe. Ich mich nicht mehr so schlecht fühlen, weil ich ein Migros sonst einmal habe. Was ist die Story dahinter? Und ich denke, das wäre die grosse Story, darüber nachzudenken, warum wir so ticken. Nicht der Outlet, das ist nicht die grosse Story. Und dann sind wir da im Prättigau ein bisschen wandern und dann haben wir die grossen, schönen Kirchen gesehen, zum Beispiel die Saas-Kirche, mega eindrücklicher Kirchenturm, der über das Tal ragt, im blauen Himmel noch war und weissen Turm. Und dann denke ich, was ist die grosse Story von Kirche? wenn sie am Sonntag leer ist? Ist die Kirche die grosse Story? Der Turm? Oder gibt es dahinter eine Story, die grösser ist als die Äußerlichkeit, die man da sucht? Wenn wir jetzt den Epheserbrief miteinander anfangen, dann ist der Epheserbrief die grosse Story. Der Epheserbrief, der Paulus hat den geschrieben, er probiert den Christen zu vermitteln, hey, das ist eigentlich die grosse Story. Das ist das, was hinter dem ist, warum das Menschen wie jetzt ihr Musik machen. Das ist die grosse Story. Es ist nicht die grosse Story. Aber wenn es gut gewesen ist, wenn ihr Musik gemacht habt, oder wenn ich predige, oder wie der Raum aussieht, oder wie wir, weiss ich, was organisieren, oder uns präsentieren, oder der Countdown am Anfang, das ist alles nicht die grosse Story. Der Paulus schreibt in 6 Kapiteln, das ist die grosse Story. Um das geht es eigentlich. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das immer wieder reinsuchen, so quasi uns vor Augen führen, um was geht es eigentlich. Und ich möchte mit euch, und bitte schlönt das auf, vielleicht müsst ihr noch ein bisschen die Läden aufladen, dort auf der Seite, Silas, kommst du dort dazu, dass ihr ein bisschen Licht habt. Schlönt doch mit mir den Epheserbrief mal auf. Epheser 1, Seite 222. Und ich lese mit euch mal die ersten 14 Verse aus dem Epheserbrief. Das ist die Luther-Übersetzung, die ihr hier in der Hand habt. Jeder die gleiche. Ist eine kleine Schrift, ich weiß. Aber durch das, dass wir gute Brille haben, können wir die Köpfe bewegen und dann sehen wir es irgendwann auch. Oder auch abziehen. Ah ja. Also, nein, geht doch besser so. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er unsere Welt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Puh. Kompakt geschrieben, gell? Also schlägt einem fast, wenn man die 14 Verse liest am Anfang. Und man muss sich vorstellen, dass im Griechischen das nur ein Satz ist ohne Komma. Also noch schwieriger irgendwo zum dann nachzukommen. Der Paulus schreibt in den ersten 3 Kapiteln mal, das ist die grosse Story, Leute. Darum seid ihr auf dem Weg. Darum macht ihr Gottesdienste. Darum gründet ihr Gemeinde. Darum geht ihr auf dem Weg mit Jesus voran. Das ist der Inhalt von dieser Story. Er schreibt da an die Heiligen in Ephesus einen Brief. Wenn Paulus das öfters gemacht hat, dass er Briefe geschickt hat an die verschiedenen Gemeinden, die er gegründet hat. Ephesus ist eine Gemeinde, die ihr nachlesen könnt, Apostelgeschichte Ende 18 und ganzes Kapitel 19. 3 Jahre war er in Ephesus, der Paulus, und dann ist die Gemeinde gestanden damals. Und er schreibt an Ephesus, aber ihr müsst wissen, dass, ich sage es jetzt einfach, dass das nicht unbedingt in der Bibel so steht, in Ephesus. Das hat man vielleicht nachträglich drin tun, obwohl Ephesus sicher im Fokus war. Das steht in ganz guten Grundlagen für das Neue Testament nicht in Ephesus. Es war ein allgemeiner Brief an alle Gemeinden in dieser Türkei heute. Kleinasien, sagt man in der Bibel, hat er einen Brief geschrieben. Und zwar hat er den Brief an eine bedeutende Stadt, also wenn es jetzt Ephesus ist, geschrieben, mit über 200'000 Einwohnern, wo wirklich die grosse Story gepflegt hat. Man kann Ephesus heute ja noch anschauen, mit einem römischen Theater und mit einem Tempelüberresten von der Artemis und von der Diana. Und sie haben die grosse Story gelebt. Und der Paulus schreibt ihnen jetzt, das ist die grosse Story. Nicht das, was ihr so vor Augen habt. Das ist das, was euer Leben verändert. Die grosse Story für mich in diesen ersten Versen, in diesem Epheserbrief ist, wer bist du als Mensch, der auf diesem Weg läuft? Was ist deine Identität? Wer bist du? Wenn du morgen aufstehst, aus deinem Haus rausgehst. Wer bist du, wenn du allein in deiner Wohnung einmal bist, das Weekend? Wer bist du, wenn du an deinem Job bist? Was ist deine Identität? Wer bist du? Was macht dich eigentlich aus? Der das geschrieben hat, der Paulus hier, muss man sich vorstellen, hat das im Gefängnis geschrieben. Zu einer Zeit, wo der Kaiser Nero die Christen als lebendige Fackel angezündet hat. Und er ist in der Kiste gekommen, etwa 62, 63 nach Christus, und hat 3 Briefe geschrieben, Kolosserbrief, Philemonbrief und der bedeutende Epheserbrief. Und wenn man das liest, dann merkt man, der Paulus ist dann in der Kiste gekommen, das war nicht die grosse Story in dieser Gesellschaft. Seine Mitgeschwister, die hat man verfolgt, bis aufs Blut. Das ist auch Apostelgeschichte. Das ist mir nur so durch den Kopf gegangen, weil heute sagen alle, wir wollen leben wie die Apostelgeschichte. Ich weiss nicht, ob wir das wirklich alle wollen, wenn wir dann diese Seiten anschauen. Rundum sind Christen wirklich schlimm verfolgt worden. Und der Paulus schreibt einen Brief. Und wenn man das liest, dann merken wir, wow, der Paulus hat seine Identität nicht abhängig gemacht von den äußeren Umständen, sondern gesagt, ich weiß, wer ich bin. Egal, ob es schlecht, gut, wie es auch läuft, ich weiß, wer ich in Jesus Christus bin. Am Mittwochabend, der Mittwochabend um 7:30 würden wir bei uns daheim im Schuffelweg 1 den Paulus, den neuen Paulus-Film schauen. Und das genau beschreibt die Situation, der Paulus im Gefängnis unter dem Nero und so ein bisschen seine Biografie rauskommt. Wer bin ich als ein Mensch auf dem Weg? Und es fällt auf, wenn man die Verse da liest, dass x-mal in diesem Kapitel eine Formulierung auftaucht, die heisst, in ihm, in Jesus hat er unsere Welt. In ihm haben wir die Erlösung durch das Blut. Immer so, dass in ihm oder durch Jesus oder in ihm sind wir auch Erben. Er braucht immer das Wort in ihm. Das ist meine Identität, wo ich als ein Wegläufer bin. Ich lebe in ihm. Und es ist vielleicht gar nicht so eine einfache Formulierung, denke ich, wenn man das sich vor Augen führt, was heisst es jetzt in Jesus sein? Die Bibel beschreibt ja aus Umgekehrte. Wenn Menschen, wenn die sagen, bist mit mir auf dem Weg, Aber Apostelgeschichte 19 kommt das vor, dass sie das benutzen. Dann muss man zuerst mal auf den Weg ja irgendwie kommen. Einen Wegweiser finden, wo man sagt, wie komme ich denn auf den Weg? Und die Bibel beschreibt den Weg so einfach und schwierig, finde ich, wie es nur geht. Es heisst, Gott möchte in dir wohnen. Ja, er möchte in dich hineinkommen. Zuerst mal nicht in ihm, sondern er in uns. Und es heisst, zum Beispiel im Johannes 1,12 heisst, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die sind auf dem Weg. Es gibt die Formulierung, du musst die Entscheidung auf dem Weg sein. Du musst das annehmen. Du darfst das annehmen, was das Kreuz, wo jetzt nicht da steht, darum zeige ich Kinder, wo das Kreuz, am Kreuz passiert ist, Jesus hat dir alle Sünden vergeben. Alles, was dich hindert, auf den Weg im Himmel dir zu vergeben. Und wenn du das annimmst, dann verspricht die Bibel, dann komme ich in dich innen und verändere dein Leben von innen nach außen. Und das ist so wie bei diesem Glas, das ist ein schwaches Beispiel. Im Prinzip wohnt Gott in uns, wenn er sagt, der Paulus schreibt im Galater 2,20, Jesus Christus in mir. Ich habe in mir drinnen. Oder im Johannes 3 heisst es, ihr seid wiedergeboren zu einer neuen Hoffnung. Da kommt etwas Neues in inne. Oder im 2. Korinther 5,17 heisst es, ihr seid eine neue Kreatur. Etwas Neues hat in euch angefangen. Das ist ein erster Schritt. Das ist der Weg. Da kommt man auf den Weg, dann wohnt Jesus in mir drin. Und wenn wir schon bei dem Thema sind von grossen Storys, das ist der Ansatzpunkt von Gott für Lebensveränderung. Klar, man kann auch äußerlich etwas verändern. Ich kann mich duschen und parfümieren am Morgen. Dann hat das auch mit meinem Inneren zu tun. Also wenn ich mich nicht wäsche, dann fühle ich mich innerlich vielleicht auch nicht so wohl. Aber grundsätzlich ist unsere Fassade, wo wir da jetzt sind, von unserem Inneren gesteuert. Ja? Also das, was in mir drinnen ist, wird sich auch zeigen, wird sich in meinem Gesichtsausdruck zeigen, wird sich in meinem Augen, wird sich da zeigen, wie ich drin schaue, zeigt sich das, was in mir drinnen abläuft. Und darum setzt Gott bei mir drinnen an. Von innen nach außen eine Veränderung. Wir probieren das erwachsene Menschen ja immer auch, also ich probiere es, nicht immer alles zeigen, was in mir drinnen ist. Das kann ich sehr gut. Oder? Ich merke es aber bei älteren Leuten, die die Kraft anlässt, dass die Fassade aufrecht zu behalten, dass das nicht mehr drin geht. Und dann in einem Altersheim bist manchmal, dann siehst du ältere Leute, die das wirklich rausbricht, was bei ihnen drinnen ist. Und das kann ganz schrecklich sein. Darum setzt Gott an bei uns innen. Und er sagt, ich möchte zu dir in dein Herz kommen. Ich möchte dich von innen nach außen verändern. Und das macht nicht so. Das ist ein Prozess. In aller Liebe und Barmherzigkeit. Also in mir Jesus. Und jetzt sagt aber der Paulus die andere Formulierung hier. In ihm. Also heisst es, Jesus ist zwar in mir drinnen als Christ, das heisst aber noch nicht, dass ich so lebe oder in ihm lebe. Ich kann das also bewusst auch nicht machen oder ignorieren, auch wenn Gott in mir lebt. Und jetzt, was heisst in ihm? Und darum habe ich, jetzt trinke ich das Wasser. Das ist ja nur ein Beispiel, gell? Darum habe ich den schönen Stuhl von der Raffaella dürfen mitnehmen, von ihrem Zimmer. Zum Glück sind wir heute reingekommen, weil den haben wir abgeschleppt gestern, gell? Aber weil ich habe gefunden, das ist so ein ganz tolles Bild für das, was wir in Jesus sind. Wisst ihr, der Stuhl, oder ich habe einen anderen Stuhl bei mir in der Stube, der Stuhl, wenn ich müde bin, am Abend oder auch am Tag schon, gibt es auch, dann setze ich mich in den Stuhl hin. Jetzt nicht bei der Raffaella, aber sag mal, oh, das ist aber tief, Ikea, da fährt noch das Küsse. Oder ich bin zu alt. Dann hebe ich meine Beine aufheben und sage, ah, das tut mir gut. Ja? Ich kann auch daheim sein und müde und neben dem Stuhl stehen und sagen, ach Mann, ich bin müde, ich will abhacken und hacke nicht in den Stuhl. Was der Paulus jetzt da macht, in dem ersten 14 Vers. Er sagt, ihr habt als Christen eine neue Identität bekommen. Weil Jesus in euch hineingekommen ist, habt ihr ein neues Denken über euch selber und eure Perspektive und was ihr seid bekommen. Aber eure Aufgabe ist, dass ihr euch in diesen Stuhl hineinhackt. Eure Aufgabe ist, dass ihr hineinhackt und sagt, was bin ich durch Jesus? Ich bin ein Typ mit schwachem Selbstwertgefühl von meiner Geschichte her. Es holt mich immer wieder ein. Dass ich immer aufs Äußere sofort schaue. Was ist gut, cool, wer ist besser, wer hat die bessere Bachelor-Doktorarbeit, da habe ich alles nicht. Und das Leben mit Jesus, in Jesus, hat mir so fest in meinem Leben schon geholfen, zu merken, in Gott bin ich ganz eine andere Identität. Wenn wir das jetzt mal miteinander anschauen, was die grosse Story ist, wenn du auf dem Weg bist, wenn du Christ bist, dass ich mein Ding habe, dass ich da nicht rauskomme. Also, lassen wir ein paar Sachen aufzählen, was er da sagt. Vers 4. Denn in ihm hat er, ich sage jetzt, dich erwählt, vor der Welt Grund gelegt war. Zugegeben, ganz ein schwieriger Vers eigentlich, wenn wir da ganz in die Tiefe weggehen, aber trotzdem, hey, verstehst du, was das heisst? Gott hat dich auserwählt. Vor überhaupt die Welt schon geleitet ist, das ist doch eine Wahnsinnsweisheit von Gott, aber auch eine wahnsinnige Wertschätzung dir und mir gegenüber. Wow, hey, Gott hat den Harry auserwählt. Er hat gesagt, hey, der Typ will ich haben auf dem Weg. Das ist natürlich jetzt auch eine schwierige Geschichte, um das noch ganz auszubeineln. Aber vor, wenn ich dann so entmutigt bin, manchmal angefochten bin, manchmal so, wow, und dann hocke ich mich hin und sage, ah, Gott hat mich erwählt. Hey, ist mir so wurscht, ob ich jetzt da reinkomme in diesen Raum oder nicht. Das habe ich heute Morgen wirklich geübt. Und ich verschlossene Tür gestanden bin. Das ist die grosse Story. Das ist ein Wahnsinn, wenn du da kannst in diesen Stuhl hineinhocken. Oder dann, Vers 4 geht es ja weiter. Dass wir heilig und untadelig vor ihm dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Ich weiß nicht, was du da zuerst siehst. Vielleicht der Appell, du sollst heilig und untadelig vor ihm sein. Da würde ich dir gerade sagen, das geht eh nicht. Das schaffst du nie. Sondern wir sind heilig und untadelig durch Jesus. Vor ihm. Und wisst ihr, ich versage ja auch noch öfters einmal. Ich bin öfters nicht heilig. Und schon gar nicht untadelig. Und dann freut es mich so, dass ich heute diesen Stuhl hinhocke und sage, wow, so cool. Jesus, du machst mich untadelig und heilig. Es ist nicht eine grosse, fromme Story, die sie muss bringen von euch. Ich bin doch Jesus. Das ist meine Identität. Oder Vers 5. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Also nochmal, der Ansatz, der kommt zweimal vorher schon, hat er gesagt, hey, Silas, du bist vorherbestimmt. Das können wir nicht ganz aufschlüsseln, unmöglich, wir sind nur Menschen. Aber was das heisst für dich, als Einzelner da innen, das ist einfach gewaltig. Sein Kind sein. Vers 6, wunderbare Formulierung, ich liebe das. Mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Jesus ist der Geliebte vom Vater, ist am Kreuz gestorben und hat die begnadet. Wisst ihr noch, was Gnade ist? Gnade heisst, du hast es nicht verdient. Du kommst es trotzdem über, weil Gott dich so liebt. Hey, echt, vielleicht habt ihr das Beispiel bei euch. Das ist der Stuhl, wo er uns anbietet in diesen 14 Kapiteln. Hey, manchmal fühle ich mich so eben nicht begnadet oder ich fühle mich so neben der Schnur. Und dann sitze ich in die Identität von Jesus, ich bin begnadet. Ich muss nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Das ist meine Identität. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das habe ich mal früher in meiner ersten Gemeinde, wo ich habe, gelernt, dass das da steht, haben und nicht soll. Das heisst, das ist es so. Ich bin erlöst. Du musst es nicht selber machen. Du darfst dich zurücklehnen. Du darfst sagen, juhui, ich bin erlöst. Halleluja. Darum laufen die Christen fröhlich durchs Leben. Sie lachen immer. Nicht, weil sie fromm und lächeln, sondern weil sie in diesem Stuhl hocken. Haha, ich muss nichts mehr machen. Ich bin erlöst. Vers 9. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat. In ihm sind wir Wissende. Das macht uns nicht überheblich, weil wir noch so viel nicht wissen. Aber wir sind Wissende über die ganz wesentlichen Dinge. Zum Beispiel das Gemeinde von Jesus, das kommt dann nachher noch im Epheserbrief, nicht einfach eine Institution ist, sondern ein wichtiges Instrument ist, um das Evangelium zu verkünden. Und er hat uns ganz viele Sachen wissen lassen, wo die Welt nicht einfach so weiss. Und jetzt kommt zweimal etwas, was David schon angetönt hat. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Das ist das eine. Und dann kommt das nächste. In ihm seid ihr gerettet. Und dann im Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das ist das mit dem Wasser vielleicht, dass in uns in der Heilige Geist kommt und sagt, jetzt bist du ein Kind Gottes. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Jetzt bist du versiegelt. Und jetzt denken wir beim Siegel immer an einen Brief vielleicht, wo so ein Siegel drauf ist oder ein Klebding drauf ist, ein Stempel. Aber jetzt im Umfeld von Ephesus sind das ganze Haufen Bäume gewesen, Wälder um Ephesus. Und es hat einen grossen Baumhandel gegeben. Und die Leute haben gewusst, was versiegelt heisst. Weil da ist irgendein König von irgendwo her und hat dort für seinen Palast oder weiss ich was, Bäume gesucht oder Hölzer gesucht, edle Hölzer. Und dann hat er gesagt, ich nehme den Abschnitt vom Wald. Und dann haben sie die Bäume gefällt und haben das Siegel drauf getan. Das gehört König David. Oder wie der auch geheissen hat. Und dann sind die Hölzer irgendwo geschwommen im Wasser oder irgendwo gelagert gewesen mit dem Siegel drauf. Das gehört dieser Baustelle eigentlich. Und dann haben die Jahre in ein Land hineingehen und irgendwann ist der König wieder gekommen und gesagt, jetzt möchte ich meine Hölzer haben. Und dann sind sie gegangen und haben die Hölzer geholt mit dem Siegel, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wisst ihr, wenn ihr auf den Weg gegangen seid mit Gott, wenn ihr mal entschieden habt, mit Jesus zu leben, wenn ihr ihn innebettet habt, euer Leben, dann werdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heisst, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, mein Siegel, weil ich ziehe das T-Shirt nicht gern ab. Das ist nicht sichtbar, das ist eine innere Gewissheit, die der Heilige Geist dir und mir gibt. Du bist mein Kind. Und das Siegel bleibt bestehen, bis Jesus wiederkommt. Und wisst ihr, manchmal haben wir ja eben auch den äußeren Druck, wo wir dann haben, ah, lange das echt, ist Gott zufrieden mit mir? Gott ist zufrieden mit dir. Du bist versiegelt im Heiligen Geist. Und das ist der Stuhl, wo ich mich so gern reinhacke. Und sage, das bin ich in Jesus. Das ist meine Identität. Es hat einen gegeben, einen grossen Bibellehrer, der hat den Epheserbrief mega spannend eingeteilt, der hat gesagt, die ersten drei Kapitel heissen sitzen. Ich bin. Das ist meine Identität. Und das können wir nicht einfach nur einmal machen, sondern wir müssen das immer wieder machen. Identität hineinsetzen. Die nächsten zwei Kapitel, hat er gesagt, ist laufen. Nämlich Kapitel 4 und 5, wie erlebe ich denn das? Und das dritte Kapitel ist stehen, weil da geht es um den geistlichen Kampf. Also, 3 Kapitel sitzen, 2 Kapitel laufen, 1 Kapitel stehen bleiben. Ist die Einteilung und ich finde die sagenhaft gut. Wisst ihr, wenn Christen anfangen, Christ zu leben, ohne dass sie in diesem Sessel gesessen sind, dann wird jede Nächstenliebe zu einem Krampf. Dann wird jede gute Tat zu einem Gesetz. Dann wird alles nur ganz schlimm religiös. Und es wird alles eine äußerliche Story, die gar nichts mehr mit echten Story zu tun hat. Wenn wir aber aus dieser Identität heraus gewissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin begnadigt, ich bin erlöst, ich habe ein Erbe, ich komme in den Himmel und was alles noch da innen steht, dann laufe ich ganz anders raus, laufe auf Leute zu, die mir nicht sympathisch sind und kann die Nächstenliebe, die Jesus sagt, anders anwenden, als wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich es noch. Oder für mich ist es immer noch einer der wesentlichen Punkte, wenn Jesus sagt, ihr sollt jetzt eure Finden segnen. Wie will ich Jesus-mässig leben, wenn ich nicht in diesem Stuhl bin? Und darum empfehle ich euch, das Kapitel, die 14 Verse, einfach mal wirklich durchzuquetschen. Sucht die auf, nehmt die auf, hockt in einen Stuhl rein. Und danke Gott, dass ihr da sind in Jesus Christus. Und startet so in den Tag. Den Stuhl könnt ihr nicht mitnehmen. Höchstens daran fehlen, würde ihn verkaufen heute Morgen. Wir können ihn noch steigern. Ja, sitzen, Identität, innehocken, sitzen, genießen. Man kann das nur. Das, was da der Paulus schreibt, können wir nicht selber erfinden. Das hat er geschrieben, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Das aufsuchen, das lesen, nur so wird meine Identität verändert. Und ich liebe es, also echt, ich bin so begeistert gewesen jetzt von dem ersten Kapitel. Es hat mich dermaßen angesprochen. Der Paulus betet ja da im 18. Vers. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Das ist mein Gebet für euch, für mich. Er gebe euch offene, erleuchtete Augen, dass ihr seht, was ihr in, durch Jesus Christus seid. Wir wollen zwei Lieder, die in diese Richtung gehen, auch miteinander singen und bewusst auch in dieser Identität Gott arbeiten. Und ich freue mich auf die Fortsetzung dann in dem Sitzen. Amen.